ARD Sounds.
Jetzt heißt es wieder, erste Frauenstimme bei. Das hat mich schon unter Druck gesetzt, aber ich bin dann nicht jemand, der ans Versagen denkt. Das Team steht über allem. Nee, sehe ich überhaupt nicht so. Ich finde, das Individuum steht erstmal an erster Stelle. Und wenn sich das Individuum wohlfühlt, und jetzt haben wir 25 Individuen, dann ist das Team doch einfach nur unschlagbar. Kommentieren wäre wahrscheinlich nichts für dich, weil da müsstest du ja auch mal seriös sein und das kannst du ja nicht. Und da habe ich so gedacht, ach, ist das so? Dann zeige ich dir das mal.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Hallo zusammen. Also wer vor seiner Wohnungstür eine witzige Fußmatte mit dem eigenen Gesicht drauf liegen hat, der hat verdammt viel Humor. Und ja, in der Wohnung drin wird's noch lustiger, aber auch sehr emotional. Mein Name ist Freddy Schürheck und ich habe für euch Rachel Rienast in Hamburg besucht. Als Fußballkommentatorin, da setzt sie in der Schweiz die erste Frau die Maßstäbe. Und als ehemalige Profispielerin kickt sie mittlerweile aus Fußballliebe immer noch beim Regionalligisten St. Pauli. Wir haben über Hate-Nachrichten gesprochen, über die Momente, wenn Familie so viel wichtiger wird als Sport und darüber, wie sie jungen Mädchen Vorbild sein will.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich muss ganz kurz sagen, ich glaube, ich habe mich selten so schnell, so heimisch gefühlt in einer Küche, in der ich zum ersten Mal sitze, wie hier bei dir. Ich sitze hier unter einer Disco-Kugel. Im Zimmer nebenan hängt dein Hochzeitskleid, was du mir gerade schon vertrauensvoll gezeigt hast. Und am Fenster hängen so kleine Tüllschleifen zum Trocknen, weil ihr schon im Hochzeitsmodus seid. Oh mein Gott, ist das schön bei dir zu Hause.
Ich gebe zu, es hängt nicht immer das Hochzeitskleid hier rum. Vielleicht werde ich das einfach ändern, weil es so einen schönen Vibe gibt. Aber die Disco-Kugel, die hängt immer, ja.
Dankeschön. Oh, es ist wunderschön bei Rachel Rienast zu Hause. Ich bin angefahren, heute Morgen ganz früh schon um 5 in den Zug gestiegen, bei bestem Wetter durch ganz Deutschland gefahren und hier in Hamburg angekommen. Hamburg für dich so eine Art Wahlheimat?
Das ist jetzt meine Wahlheimat, ja. Ich bin ja in Schleswig-Holstein aufgewachsen und viele denken ja immer, weil Schweizer Nationalspielerin, dass ich in der Schweiz geboren bin und da aufgewachsen bin. Nein, in Schleswig-Holstein in Bad Segeberg. Aber ich bin dann ja ganz schnell nach Köln gezogen und dann war das ja meine Herzensstadt oder es ist auch immer noch meine Herzensstadt. Aber Hamburg, das ist meine Wahlheimat und ich möchte doch gerne ganz lange hier bleiben. Ich finde es toll.
Ja, aktuell spielst du bei St. Pauli. Wie lange musst du fahren oder laufen bis zum Trainingsplatz?
Tatsächlich nur 15 Minuten. Je nachdem. Nee, mit dem Roller. Ich fahre immer mit meiner Vespa. Die habe ich auch schon ganz, ganz lange. Habe ich in Köln gekauft und die hat mich jetzt immer begleitet.
Mit Vespa düst du dann hier durch Hamburg.
Ja, ich bin faul. Ganz faul. Ganz, ganz faul.
Ich fahre ja immer E-Scooter. Da fühle ich mich aber auch wie so ein Cruiser.
Ja, ist auch. Also, aber ja,
22 km/h.
Das haut mir immer so in den Rücken, zwischen den Schulterblättern. Ich weiß nicht warum. Das ist so, knattert dann im Rückenmark.
Das ist ein anderes E-Scooter, Thema, oder?
Ja, kann ich ja mal fragen. Ich weiß gar nicht, darf man hier überhaupt Marken nennen? Nee, ne?
Ach, wenn wir dann alle E-Scooter-Marken nennen, dann, okay, dann ist, glaube ich, wieder in Ordnung.
Okay, nee, dann werden wir jetzt nicht
damit fangen wir gar nicht erst an. Weil wir haben schließlich nur eine Stunde und wir müssen so viel besprechen. Okay. Über deine sportliche Karriere, über die Hochzeit, die eben bald ansteht. Wie gesagt, das Hochzeitskleid ist fantastisch, aber ich darf euch leider nicht mehr verraten. Habe ich versprochen. Ist ja eben schon bereit, ist das alles schon fast fertig. Ist das aufregend, was gerade in deinem Leben passiert, dann bist du eine fantastische Fußballkommentatorin. Und auch das ist immer noch was Besonderes. Warum? Auch darüber werden wir reden. So wie du jetzt aber erstmal überhaupt hier gelandet bist, das guckt immer mein lieber Kollege Conny Kleine, der klettert bei uns ins Sportschau-Archiv und hat deinen Lebenslauf zusammengestellt.
Sportschau F. Steckbrief.
Rachel Rienast, geboren 1991 in Bad Segeberg, ist eine schweizerisch-deutsche Fußballerin und Kommentatorin. Gekickt hat sie unter anderem in der Bundesliga für den 1. FC Köln, Freiburg und Bayer Leverkusen. Aber auch für den FC Basel und sogar in Israel war sie am Ball. Irgendwo dazwischen kam dann auch die Nationalmannschaft ins Spiel. Denn nur per Zufall erzählte Rachel ihrem Berater, dass sie ja auch einen Schweizer Pass hat. Der Schweizer Verband wusste bis dahin nämlich gar nichts von der Verteidigerin. Und ganz ehrlich, zum Glück ist ihr das damals rausgerutscht. 48 Länderspiele später zählen die WM 2015 und zwei Europameisterschaften nämlich zu ihren Karriere-Highlights. Angefangen mit dem Fußballspielen hat sie übrigens schon im Kindergartenalter. Während ihr bester Freund nach 2 Wochen Kicken direkt wieder hingeschmissen hat, hat Rachel durchgezogen. Erst bei den Jungs, dann bei den Frauen. Heute steht Rachel neben dem Platz auch noch vorm Mikrofon. Sie kommentiert große Turniere im Fernsehen. 2025 zum Beispiel wurde sie erste Fußballkommentatorin der deutschsprachigen Schweiz. Das mag Rachel sehr gerne, die erste Frau sein. Ein bisschen auf der Tribüne pöbeln und Comedy sowie Gesang. Das kann sie gar nicht leiden. Menschen, die auf Teufel komm raus Männerfußball und Frauenfußball vergleichen müssen. Und den HSV. Besondere Eigenschaft? Rachel öffnet Türen. Sie schafft vor allem als Kommentatorin Sichtbarkeit für Frauen im Sport und unterhält die Menschen dabei sogar. Fun Fact? Rachels voller Name ist Rachel Miriam Marcha Free. Das Freisein steckt bei ihr also literally im Namen. Super Lebensmotto eigentlich, oder?
Ja, oh mein Gott, da kriege ich direkt Gänsehaut, wenn ich das höre. Und verrückt, ich bin doch erst 35. Was ist denn da alles so passiert? Okay, ich bin eigentlich schon 35.
Ja, und du bist ja auch zusätzlich ja noch Sängerin und Comedian und sowas alles. Natürlich, müssen wir gleich auch noch besprechen. Ja, ist so. Jetzt hast du aber gerade, als er gesagt hat, bei Kannst du gar nicht leiden, HSV, hast du direkt erschreckt hochgeguckt, weil du dachtest, jetzt gibt's Hamburger, die dich jetzt hassen, oder?
Nee, weil das gar nicht so ist. Also ich habe gar nicht so diesen großen Hass oder dieses Gefühl von der Verein ist blöd oder der Verein ist kacke. Das hat sich ziemlich verändert, seit ich eben professionelle Kommentatorin bin, weil man einfach schon eine Neutralität braucht. Und da habe ich dann auch mich ja eher damit nochmal beschäftigt, wer macht denn was, welcher Verein versucht zum Beispiel auch den Frauenfußball explizit zu unterstützen. Und da werde ich den Teufel tun und den HSV kritisieren. Und ja, es gab diese Zeit, als sie die Frauen eben komplett abgeschafft haben, die Abteilung komplett abgeschafft haben. Das fand ich natürlich grauenvoll, hat mich aber damals nicht so interessiert, weil ich mir so dachte, ja, ich bin ja eher St. Pauli-Fan und ich gehe zum ersten FC Köln. Aber jetzt so im Nachhinein finde ich, dass es einfach großartig ist, was der HSV so für den Frauen- und Mädchenfußball macht. Deswegen werde ich den HSV ganz bestimmt nicht mehr kritisieren.
So, also das nehmen wir in Gedanken wieder raus, streichen wir raus aus dem Steckbrief und aus unserem Archiv. Wir haben jetzt gerade aber gehört und da hast du genickt, Fußballliebe ist bei dir schon wirklich im Kindergarten entstanden. Mhm. Wie viel Fußballposter hattest du als Kind zu Hause im Zimmer hängen?
Tatsächlich keins. Ich hatte Eminem-Poster. Ich hatte ganz viele Eminem-Poster, aber ich hatte keinen Fußballer. Das fing auch irgendwie erst, ja, ich würde sagen so, als ich 10 Jahre alt war, an, dass dann irgendwie gesagt wurde, ja, du musst ja auch einen Lieblingsfußballer haben, also brauchst ja auch ein Vorbild. Und da habe ich gedacht, ich brauche ein Vorbild, okay, dann überlege ich mal, was gibt's denn so für Fußballer? Wer ist denn so gut und wer ist denn cool? Und dann gab es einen Vater von einem Mitspieler, der gesagt hat, weißt du, du bist ein Linksfuß, du bist schnell, du kommst immer über die Außenbahn, dann müsstest du doch eigentlich Se Roberto gut finden. Und da habe ich gedacht, okay, dann nehme ich Se Roberto. Und dann war Se Roberto mein Lieblingsspieler, mein erster Lieblingsspieler.
Ja, da kommen wir schon direkt zur Frage von Podcast-Hörerin Edda. Die hat uns über unseren Instagram-Account Sportschau F geschrieben. Da kann man uns immer Fragen schicken für unsere Gästinnen. Und sie schreibt, was war das allererste Trikot, das du besessen hast?
Das allererste Trikot war ein BVB-Trikot. Ist das gelogen? Nein, es ist nicht gelungen. Ein BVB-Trikot, genau.
In Gedanken nochmal alle Kinderfotos durchgeguckt.
Genau, ja, man muss ja sagen, meine Familie ist ja überhaupt nicht Fußball sozialisiert. 0,0. Mein Vater hatte gar nichts mit Fußball am Hut, Sport allgemein überhaupt nicht. Und meine Mutter, die ist halt aus der Schweiz, beziehungsweise ist auch in den USA groß geworden. Das war auch nicht so ihr Ding, ihr Sport. Sie ist Balletttänzerin gewesen eher. Oh. Und deswegen, dieser Zugang, der war eher so intrinsisch gelegt. Aber ja, das erste Trikot BVB, jetzt kommt die Erklärung, total wild. Mein Großonkel, der war Alemannia Aachen-Fan. Und dann hat er gesagt, oh Mann, das kann ich dem Kind nicht antun, ein Alemannia Aachen-Trikot, dann wird die immer leiden. Dann will ich aber trotzdem was Schwarz-Gelbes, dann nehmen wir einen Erstligisten, nehmen wir einen BVB. Also, Aber ich finde den BVB cool, aber ich bin dann trotzdem kein BVB-Fan geworden. Aber ja.
Aber die Erklärung ist schon mal Gold wert, ne? Finde ich super. Wir haben tatsächlich bei uns im Familienhaus, also da, wo ich groß geworden bin, haben wir immer einen BVB-Toaster gehabt. Aber nicht unbedingt, weil einer von uns aus der Familie riesen BVB-Fan war, sondern weil meine Mama in einem Laden gearbeitet hat, in einer Buchhandlung, wo die auch so ein bisschen BVB-Merch hatten. Weil wir wohnen in Lemgo und das ist ja nur 2 Stunden von Dortmund entfernt. Aber wie auch immer, es gab bei uns BVB-Merch dann zu Hause. Aber geil. Nicht, weil jemand Fan war. Und trotzdem, das Toast wird aber immer richtig gut dann getoastet mit BVB-Logo dann drauf.
Mega irgendwie cool.
Ganz witzig.
Aber kann man mal sehen, ne?
Wie man mit,
obwohl man sogar BVB-Toast, genau. Aber du bist kein BVB-Fan geworden jetzt.
Nee.
Eben, siehst du?
Nee. Ich bin da auch eher neutral unterwegs und mein Herz schlägt aber natürlich immer so ein bisschen für Arminia Bielefeld, weil das ist ja viel näher dran an Lemgo, da wo ich groß geworden bin. Ja. Nur die haben, glaube ich, keinen Toaster als Merch, deswegen hatten wir den nicht zu Hause.
Wäre vielleicht mal eine Idee.
Ja, müssen wir dann aber vorschlagen.
Dann kriegst du den. Dann schenke ich dir den, wenn sie den bald haben.
Wir kommen zur nächsten Frage aus der Community. Und zwar haben Maike, Bina und Saps sich bei uns gemeldet. Und sie meinen, eine deiner allerersten Stationen im Fußball war dann ja der TSV Nahe in Schleswig-Holstein. Die spielen in der Regionalliga Nord. Und sie fragen sich, kannst du dich noch an die wunderschöne Zeit beim TSV erinnern?
Selbstverständlich kann ich mich daran erinnern. Ich bin ja gestartet bei den Jungs, bis ich dann 16, 17 war. So die, das genaue Alter weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Und dann musste ich ja, und die Betonung lag oder liegt wirklich auf musste, dann zu den Frauen. Das war für mich damals ein absoluter Kulturschock, in den Frauenfußball zu gehen. Das gebe ich zu. Ich wollte bei meinen Jungs bleiben. Ich war doch irgendwie auch einer von ihnen. Und dann bin ich zum FFC Oldesloe. Und das war ganz schlimm. Das war überhaupt nicht mein Team, gar nicht meine Zeit, und dann habe ich aufgehört. Und eines Tages kam dann Dennis Schild, der Trainer vom TSV Nahe, und hatte gesagt, hey, du hast jetzt bis seit 2, 3 Monaten raus, woran liegt's? Habe ich gesagt, ich habe keinen Bock auf Frauenfußball, ich finde es grauenvoll, ich will wieder bei den Jungs spielen. Hat er gesagt, weißt du was, es gibt auch coole Frauenteams, ich möchte dir gerne eins vorstellen, und zwar den TSV Nahe, komm doch mal mit. Und dann hat er mich eingesammelt, er ist immer aus Kiel angereist. Und später habe ich übrigens auch mit seiner Schwester Tessa zusammen bei Holstein Kiel gespielt, also richtig lustig. Und dann hat er mich mitgenommen und dann fand ich die Mädels so genial. Es war ein richtig geiles Team und ich glaube, ich bin da dann auch Torschützenkönigin geworden. Da habe ich nämlich noch im Sturm gespielt.
Aber woran hat es denn gelegen?
Woran hat es gelegen?
Oh, dass Gott. Du beim Team vorher dich nicht wohlgefühlt hast? War es wirklich, weil das wird ja wahrscheinlich nicht daran gelegen haben, dass es Mädchen sind, sondern dass vielleicht die Dynamik in dem Team dir nicht so gepasst hat? Oder war es wirklich eine andere Art von Fußball, die da gespielt wurde, die dir nicht so gelegen hat? Oder warum hast du dich in dem ersten Team mit nur Spielerinnen an deiner Seite nicht wohlgefühlt?
Ja, also ich denke, also jetzt so im Nachhinein, ne, jetzt mit meinen 35 Jahren kann ich ja sagen, dass ich bestimmt auch meinen Teil dazu beigetragen habe, dass ich vielleicht nicht so in die Gruppe gepasst habe, wenn du so mit 16 in ein eben bestehendes Frauenteam reinkommst und Frauen nun mal auch wirklich anders sind und sich anders verhalten, andere Themen haben als Jungs, dann ist das natürlich erstmal was ganz anderes. So, das war für mich schon mal sehr, sehr komisch. Dann hatte ich auch vorher ja nie eine gemeinsame Kabine in dem Sinne, wo irgendwie lauter Frauen rumlaufen, die sich ausziehen völlig frei und dann halt duschen gehen. Das war für mich auch erstmal neu.
Stimmt, du warst ja voll wahrscheinlich immer in deiner ganz eigenen
ganz
Kabine.
Alleine. Ich war immer alleine. Ich habe doch nicht mit anderen Frauen oder Mädchen geduscht. Das soll jetzt nicht abdriften, das Thema. Aber, also vielleicht freuen sich da ein paar, aber das könnt ihr jetzt vergessen. Aber, also wirklich, das war für mich eine Sache, die mir total unangenehm war. Mhm. Ne? Und dann kam halt hinzu, dass die Art und Weise mancher Spielerinnen, und jetzt kommen wir dann nämlich auf den eigentlichen Grund, einfach nicht cool war. So, und da waren sehr viele sehr, sehr konkurrenzig veranlagt. Ich kannte das nur so, dass man halt um seinen Platz kämpft und wenn man besser ist, dann spielt man. Und dieses ganze Thema, ja, die Jüngeren müssen sich zurücknehmen, die Jüngeren müssen hinten anstehen. Wenn du schon länger da bist, dann hast du irgendwie gefühlt einen Freifahrtschein. Habe ich ja nie gefühlt. Gab's ja nicht im Jugendbereich. Und das musste ich dann erstmal lernen, dass das so ist. Also ich habe mich da einfach mit 2, 3 Spielerinnen dann extrem angelegt, kann man sagen. Ich habe da sogar Belastungsasthma entwickelt und hatte ab da dann Belastungsasthma, weil es mir da so schlecht ging.
Weil es dir psychisch schlecht ging, hast du wie so eine chronische Erkrankung entwickelt?
Genau.
Oder ist es dann wieder weggegangen, das mit dem Asthma? Oder?
Nee, es ist immer geblieben, aber ich habe jetzt, glaube ich, seit mindestens 5 Jahren kein Asthma-Spray mehr benutzt. Es ist einfach nur dabei.
Aber das war dann ja eine ganze Weile. Also es ist ja, wenn du jetzt seit 5 Jahren erst quasi ohne Spray zurechtkommst. Das zeigt aber ja wirklich, was eben das mit dir gemacht hat. Da eben am falschen Ort, zur falschen Zeit, in der falschen Mannschaft. Und dann wiederum, jetzt kommen wir nochmal zum schönen Punkt, kam wieder der TSV nahe.
So.
Und du zurück zum Fußballglück.
Ja, total. Und da habe ich einfach gemerkt, das liegt nicht daran, dass das Frauen oder Mädchen sind. Es gibt total coole Frauen und es gibt total coole Mädchen, die eben auch Fußball spielen. Und dann bin ich ja in so eine Welt reingekommen, wo ich dachte, wow, ich kann ja richtig viele Freundinnen auch haben, weil ich halt vorher eher mit Jungs befreundet war.
Ich war gerade im Urlaub auf Ibiza und habe einige Mannschaftsfahrten erlebt. Bei Instagram habe ich einige gesehen, die Mannschaftsfahrt gerade auf Mallorca machen. Ich habe das Gefühl, das ist so, man entscheidet sich zwischen diesen beiden Inseln. Wo habt ihr immer Mannschaftsfahrt gemacht?
Malle. Ibiza, sorry, das ist doch nicht. Also Entschuldigung, das ist doch nicht das Wahre. Malle, das ist urig, das ist das Richtige, das ist die richtige Abschlussfahrt. Also wie Ibiza.
Jetzt ging deine Karriere dann ja wirklich steil bergauf, von wirklich der Einzelkabine damals noch zur neuen Mannschaft, zu den Malle-Partys. Ging es irgendwann zum ersten FC Köln?
Ja.
Da hast du sogar mehrmals gespielt.
Eine riesen Malle-Party quasi.
Ja, eben. Weil da weiß ich ja, dass der Party-Modus da wirklich immer an ist eigentlich beim ersten FC Köln. Zum Beispiel auch um Karneval rum. Da gibt es immer bei den Spielerinnen ein Training, wo alle in Kostüm kommen. Habe ich mir sagen lassen. Ja. In welchem Kostüm standst du dann auf dem Fußballplatz beim Training?
Unterschiedlichste Kostüme. Mein persönlicher Favorit war dann New Kids. Also schön mit Fukuhila-Perücke und Schnörres. Und da bin ich dann ja auch zu einem anderen Menschen geworden. Also wenn ich so ein Kostüm trage, dann spiele ich dann auch diese Rolle. Nee, ich spiele das dann nicht mehr. Ich bin das dann. Ich bin dann der Vollassi. Ich bin sonst auch ein kleiner Assi. Bin sonst auch ein Assi, aber da dann halt, da kann ich es dann ausleben. Deswegen war das ganz schön.
Ich habe immer das Gefühl, wenn man so gerade Spielerinnen von Köln hört, dass ihr untereinander wirklich auch total dicke alle miteinander seid. Das wurde mir auch nochmal wieder bewiesen, als ich mit Tuba Tekkal nochmal Kontakt aufgenommen habe, die wir auch schon hier im Podcast besucht haben. Auch Ikone vom ersten FC Köln, Menschenrechtsaktivistin. Spannende Folge, hört da auf jeden Fall auch nochmal rein. Und sie hat mir einen Audiobeweis für dich geschickt, weil ich ja immer Audiobeweise für die Karriere meiner Gesprächspartnerin mitbringe. Mhm. Und Tuba, mit der du gleichzeitig bei Köln gespielt hast, hat mir das hier geschickt.
Audiobeweis. Rachel, mein Herz, wie geht's? Ich hoffe, dir geht's gut und wünsche dir ganz viel Spaß beim Podcast. Weißt du noch, Rachel, als wir uns neben unserer fußballerischen Karriere noch ein bisschen Taschengeld verdienen wollten und dann auf der Zülpicher Straße ein bisschen kellnern wollten und am Ende des Tages waren wir die Shisha-Anzünderinnen statt Kellnerinnen? Man hat uns da hinten in den Raum gepflanzt und hat von uns verlangt, dass wir die Shishas anmachen. Haben wir natürlich nicht mit uns machen lassen und haben dann nach 2 Wochen gekündigt. Aber es gibt sehr viele solche Anekdoten und wenn ich daran denke, muss ich sehr schmunzeln. Die sind aber nichts für die Öffentlichkeit und nichts für diesen Podcast. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bleib so, wie du bist. Du bist einer der coolsten und tollsten Menschen, die ich kenne. Und vor allem bist du mega witzig. Ich bin sehr stolz auf dich und wünsche dir alles Gute. Viel Spaß.
Gut, das muss ich dann meinem Verlobten nochmal vorspielen, weil er meint, er ist witziger als ich. Sicher nicht.
Ey, was für eine coole Nachricht. Ich habe so viele Fragen. Also wir fangen mal hinten an. Welche Geschichten durfte sie uns jetzt nicht verraten? Magst du sie uns vielleicht verraten?
Das geht nicht. Das geht nicht. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, wir sind die Ultra-Wilden oder so gewesen. Okay, ein halbes Jahr, ich gebe es zu, ein halbes Jahr, vielleicht ein ganzes Jahr. Eine ganze Saison war schon ein bisschen krass, was wir alles so erlebt haben, was wir gemacht haben. Es war eigentlich, das war es mein erstes Köln-Jahr, ich glaube das zweite. Im ersten war es noch so, man hat sich noch akklimatisiert als Schleswig-Holsteinerin, weil ich bin auch mit Lena Schrum, auch eine meiner besten Freundinnen von Holstein Kiel, dann ja zusammen nach Köln gezogen. Und wir waren dann halt so eine Gruppe. ne? Und haben da wirklich ganz, ganz wilde Geschichten erlebt. Aber ja,
also eine musst du uns jetzt verraten. Oh.
Ja, also Tubas Geschichte hier mit dem Shisha-Anzünden ist natürlich der absolute Running Gag, weil ich ja als kompletter Nichtraucher, also ich konnte auch nie rauchen, ne? Tuba hat auch nicht geraucht, aber die konnte das dann wenigstens anzünden.
Ich weiß gar nicht, wie macht man das denn? Das ja, ist doch so ein kleiner Klotz oder was?
Und das dann ist macht so ein Klotz da? Und dann musst du die ja, du musst die dann ja anpfeifen quasi, also musst so ziehen und damit die angeht, damit dann, ne, das ist ja eine Wasserpfeife, damit das dann da hoch blubbert.
Ihr
und
seid also zu Raucherinnen geworden?
Also nee, weil ich konnte es nicht und Tuba musste dann ja meine auch noch anzünden. Also ich glaube, die hat am Abend 40 Shishas angezündet, weil ich immer gesagt habe, tu, weil sonst wäre ich ja auch schon direkt vielleicht mein Job los gewesen. Und ich dachte, ja, wir Kellnern, da kannte ich mich aus, das hatte ich halt auch schon alles ein bisschen gemacht. Und dann kam eben diese Shisha-Geschichte. Todeslustig. Ja, aber ich überlege gerade, was haben wir denn noch so? Okay, ich sag das jetzt. Ich finde, ja, jetzt ist das so verjährt, weil, aber es ist vielleicht nicht so vorbildlich. Also alle jungen Fußballerinnen, die das jetzt hier hören, nehmt euch das jetzt nicht als Vorbild. Und das war eine andere Zeit. Heutzutage geht das nicht mehr. Dann müsst ihr ja voll durchziehen. Nee, also Spaß beiseite. Genießt auch das Leben, das ist besonders wichtig. Und das war so, wir waren feiern. Das war auch alles ein bisschen länger. Ja, und wir hatten aber am nächsten Tag ein Spiel, ne? Also Mann, ging gar nicht. Also ging gar nicht. So, unser Trainer, also der hat das, glaube ich, gecheckt. Und wir haben alle zusammen da auf dem Platz gestanden. Also es waren 4 Spielerinnen. Ich sage jetzt nicht, wer das noch neben Tuba und mir war. Und dann haben wir so Vollgas gegeben, weil wir das brutal schlechte Gewissen hatten unserem Team gegenüber. Das war das beste Spiel unseres Lebens. Wir sagen jetzt noch, erinnert ihr euch noch an dieses Spiel? Das war das beste Spiel unseres Lebens. Und das war wirklich so. Der Trainer hat in der Halbzeit gesagt, ich habe keine Ahnung, was ihr gestern genommen habt. Aber macht das öfter und wir haben uns alle so angeguckt und so, auf gar keinen Fall, das machen wir nie wieder.
Vielleicht ist es mit Fußball so ein bisschen wie mit Fremdsprachen. Da hat man ja auch immer den Eindruck, dass man so besser spricht, wenn man schon den ein oder anderen Drink genossen hat.
Nee, da denkt man dann ja nur. Also und dann siehst du irgendwelche Videos und dann leist du da in die Kamera. Ich komme jetzt auch rüber. Ich komme rüber wie eine Alkoholikerin.
Nein,
ich trinke echt selten.
Du hast deine Beichte abgelegt, okay. Passend dazu. Ich hoffe, das hört man jetzt auch. Im Podcast läuten die Glocken draußen von der Kirche gegenüber.
Ja, ich bin so mit dem, hier, wie heißt er, dem Mönch.
Du hast Buße getan, du hast dein Geheimnis verraten, Beichte abgelegt. Ja, Köln, also eine Mannschaft, mit der du Unglaubliches erlebt hast, partytechnisch und fußballerisch natürlich auch. Dann warst du aber ja gefühlt bei 180.000 verschiedenen Vereinen bis jetzt. Mhm. Also Leverkusen war mit dabei, FC Basel war mit dabei, SC Freiburg, dann ASA Tel Aviv FC, richtig
ASA
ausgesprochen.
ASA Tel Aviv, genau.
ASA Tel Aviv, FC, warst auch mit dabei. Hast du dich in all den Jahren, wo du von Verein zu Verein bist, irgendwo so richtig heimisch mal gefühlt?
Köln. Köln war anders. Köln ist einfach, ist wirklich Eiffel. Also, und diesen Slogan spürbar anders, den fand ich am Anfang so bescheuert, aber der passt einfach so. Köln ist spürbar anders. Der FC ist spürbar anders. Es ist einfach ein, so sehr man ihn auch irgendwie hasst, liebt man ihn halt auch und man kriegt ihn auch nicht mehr abgewaschen. Also das Herz, das Fußballherz, das schlägt halt wirklich noch Rot und Weiß. Das kann man einfach nicht mehr loswerden. Das will ich auch gar nicht.
Und gab es bei den ganzen Vereinen, die du eben dann kennengelernt hast und wo du unterwegs warst, auch irgendwann mal den Moment des Ermüdens, wo du dir dachtest, schon wieder neu anfangen. Schon wieder eine neue Kabine mit neuen Mitspielerinnen, ein neues Zuhause, was ich mir aufbauen muss, eine neue Stadt, die ich erstmal für mich kennenlernen muss.
Ja, also ich weiß, dass diese Vita ziemlich wild aussieht. Dazu muss ich vielleicht noch sagen, dass das gerade im Frauenbereich halt in meiner Generation gar nicht so untypisch ist für Spielerinnen, die dann eben nicht bei Wolfsburg oder bei Bayern sind, weil die Vereine, bei denen ich war, da gab es halt immer mal wieder auch finanzielle Engpässe und häufig mussten wir dann eben auch mal wechseln, ne? Oder das Thema erste Liga, zweite Liga. Wenn du halt zu einer Europameisterschaft mit willst, dann ist es schon besser, wenn du in der Bundesliga spielst und nicht in der zweiten Bundesliga. Das hat halt auch immer mit reingespielt. Aber ja, Neuanfang war für mich einmal relativ schwierig bei Bayer 04 Leverkusen, weil das einfach der Konkurrent war, ne? Und wir hatten ja schon das Thema mit Rivalitäten. Und ich habe halt Leverkusen gar nicht gefühlt. Also gar nicht. Als FC. Und du hast dann Ewigkeiten dir irgendwie, ne, den Arsch aufgerissen für dieses Team und den Verein. Und dann gehst du zu Leverkusen und denkst so, oh mein Gott, jetzt bist du bei den Pillen. So, und dann willst du aber auch nicht unauthentisch sein. Das war für mich schwierig, das gebe ich zu. Das war aber dann auch in der Persönlichkeitsentwicklung ein guter Schritt, weil ich dann gemerkt habe, dieses Fan-Sein ist nicht immer so gesund, auch als Spielerin oder als Spieler. Ich weiß, dass viele Fans das immer erwarten, dass man sich dann so ganz stark mit dem Verein identifiziert. Das kann aber auch sehr gefährlich sein, weil man dann so seinen eigenen Fokus auch ein bisschen verliert.
Und weil der Druck natürlich auch, wenn man dann für seinen Lieblingsverein spielt, noch viel höher sein wird, als wenn du für einen anderen, also ist ja eh schon super hoch, was ihr da immer mitmacht. Flutlicht geht an und zack, raus da. Und dann gib alles, was du in deinem Leben gelernt hast. Aber wenn es dann eben auch noch so ein richtiges Herzensding ist, weil es der Verein ist, für den du schon immer gebrannt hast.
Ja.
Dortmund zum Beispiel.
Nein. Genau, zum Beispiel. Ja, nee, das ist genau das. Also das ist extrem belastend, ne? Wenn, und ich bin ja mit dem ersten FC Köln gemeinsam mit Tuva oder auch Lena sehr oft auf und abgestiegen und das war schon sehr belastend. Aber es gab dann noch den Verein Freiburg, wo ich wirklich auch nur ein halbes Jahr dann war. Ich hatte eigentlich einen Zweijahresvertrag, wo dann aber netterweise Birgit Bauer, die sportliche Leiterin, dann meinen Vertrag auf meinen Wunsch auch wieder aufgelöst hat, weil ich mich da einfach 0,0 wohlgefühlt habe. Also ich war bei Basel, es war alles toll, ich habe mich super wohlgefühlt, viele Freundinnen gefunden, eine meiner allerbesten Freundinnen da kennengelernt und plötzlich war da so ein Break. Es war wie Schluss machen, es war total schlimm irgendwie. Habe mich dann da, ja, ich dachte, ich werde da jetzt nicht rausgerissen, weil Basel ist ja nur eine Stunde Fahrt, aber du bist nie da. Und ja, Lu hieß sie, ne? Also Lucia Ondruschowa ist dann irgendwie nach Verona und oh, das war irgendwie alles zu hart für mich. Und dann bin ich halt gar nicht mit dem Trainer klargekommen. Es war ein absoluter Horrortrip. Und ja, dann war die einzige Lösung fliehen. Und dann bin ich eben nach Israel und zu Asser Tel Aviv. Und das kam durch Sharon Beck, die israelische Nationalspielerin war, mit der habe ich bei Freiburg gespielt. Die hat gesagt, ey, bevor du aufhörst, geh noch mal irgendwo hin, wo man dich wertschätzt, wo man Bock drauf hat, dass du da spielst, wo du auch einfach nur schönes Wetter genießen kannst und eine coole Stadt. Und das war in Tel Aviv definitiv vorhanden.
Weißt du, was ich so schön finde? Dass du mal so ganz offen darüber sprichst, wie wichtig eben das Zwischenmenschliche in Mannschaften ist und dass es eben nicht immer alles gut ist, was uns natürlich eigentlich klar ist, aber ganz oft, ne, dann redet man immer alles schön und gerade so in Interviews oder so sagen alle, nein, natürlich mögen wir uns alle in der Mannschaft und in der Kabine, immer gute Stimmung. So, und dass man einfach mal auch mal ehrlich sagt, dass es natürlich nicht so ist, wie in jeder Gemeinschaft. Ja, geht es auch mal voll daneben und ich finde es aber auch krass konsequent, dass du dann eben gesagt hast, wie damals schon in deiner allerersten Mannschaft mit den Mädels,
ja,
nee, fühle ich nicht,
nee,
hier spiele ich nicht.
Ist ja auch, also ne, es gab ja immer wieder diese Momente, dass ich vielleicht auch in ein Team nicht reingepasst habe, wo man dann sagen kann, okay, was ist falsch mit mir? Hatte ich natürlich, war ultra jung, aber manchmal, da bin ich jetzt auch einfach reifer geworden, passen einfach Teams und Individuen vielleicht nicht zusammen, weil Gruppendynamiken total entscheidend sind. Und das ist genau das, was du sagst. Das Zwischenmenschliche ist doch das, was wir so am Teamsport lieben. Das ist doch so genial, dass man für etwas kämpft mit einem Team, mit unterschiedlichsten Individuen, die unterschiedlicher nicht sein können vielleicht, aber trotzdem gleich sind. Also es ist so komplex, weil ich glaube, wir Fußballerinnen wir sind alle irgendwie der gleiche Schlag Mensch. Trotzdem sind wir einfach anders irgendwie irgendwo in unseren Arten. Man ist extrovertiert, die andere ist introvertiert. Die eine sagt, ich bin super diszipliniert und ich würde niemals einen Cheeseburger essen. Die andere sagt, ey,
ich war gestern Abend noch feiern.
Ich zieh mir noch meine Shisha rein. Genau. Gibt es? So war ich wirklich nicht. Wirklich nicht. Das war wirklich da nur einmal. Ich verspreche es. Ich schwöre. Nein. Und solche Sachen sind halt auch schön und natürlich hat es geknallt in der Kabine. Und es knallt auch in der Kabine und ich finde, das ist voll okay. Das Wichtigste ist aber einfach, dass man immer also immer wieder im Fokus hat, wir kämpfen für die gleiche Sache. Egal, wer von wo kommt, wir sind zusammen ein Team und wir lassen uns alle irgendwie den Raum und man muss sich aber auch anpassen. Das habe ich zum Beispiel sehr stark dann auch gelernt durch den Fußball, wie man sich anpasst. Das konnte ich gar nicht am Anfang. Aber man darf eben auch sein. Und ich finde, das kommt beim Fußball manchmal ein bisschen kurz. So, dann heißt es immer, das Team steht über allem. Das Team steht über allem. Nee, sehe ich überhaupt nicht so. Ich finde, sorry, das Individuum steht erstmal an erster Stelle. Und wenn sich das Individuum wohlfühlt, und jetzt haben wir 25 Individuen, die fühlen sich wohl, Idealfall, dann ist das Team doch einfach nur unschlagbar. Dann ist es doch überragend.
Das hast du sehr schön gesagt.
Ja, ich weiß nicht, ob es auch in der Praxis so umsetzbar ist, aber ich glaube schon. Man muss natürlich immer kleine Kompromisse eingehen, aber gehen wir nicht alle irgendwo kleine Kompromisse ein im Alltag, im Leben? Also deswegen alle Trainer, die jetzt immer noch sagen,
das Team steht überall.
Ja, guckt doch mal ein bisschen rein auch in die Seele eurer Spielerin. Warum ist sie denn vielleicht auch ein bisschen anders drauf als die anderen?
Du hast jetzt ja eben in Israel gespielt, in Deutschland gespielt und in der Schweiz eben als Nationalspielerin auch gespielt und eben beim FC Basel. Was würdest du sagen, wie unterscheidet sich der Fußball der Frauen in den drei Ländern? Gibt es da Unterschiede?
Ja, auf jeden Fall. Also Deutschland war sehr, sehr lange so das Nonplusultra, ne? Also gerade auch in der Zeit, in der ich jetzt in Deutschland gespielt hatte, war wahrscheinlich die Bundesliga eine der Top 3 Ligen, wenn nicht sogar die beste. Wir klammern jetzt mal die USA aus, weil das so ein ganz anderes Konstrukt war. Aber da war eben noch Deutschland und Schweden. England war kaum präsent, Italien gar nicht, Spanien hat man nie wirklich was von gehört. Und dann hat sich das so, ich sag mal, in den letzten 7 Jahren ja sehr, sehr stark entwickelt. Gerade England ist ja voll nach vorne geprescht, was ich total cool finde. Spanien ebenso und Italien zieht ja auch gerade nach. Deutschland ist so leicht auf der Strecke geblieben, aber nichtsdestotrotz, finde ich, sieht man immer noch, dass Deutschland einfach eine sehr, sehr hohe Qualität mitbringt und man versucht jetzt ja auch gerade, das wieder zu sichern und auch die Spielerinnen so in der Liga zu halten, ne? Wenn man ja gerade merkt, okay, alle wandern ab. Die Schweizer Liga ist total interessant, weil da so viele talentierte Spielerinnen rumlaufen, von alt bis jung. Aber ich würde schon sagen, dass die Schweizer Liga eher so eine Aufbauliga ist, aus der man dann quasi raustreten muss in eine höhere Liga, um dann wirklich Karriere zu machen. Wir, und ich sage jetzt wir, überlegen ja auch, wie wir das vielleicht ein bisschen ändern können in der Schweiz, wie man da den Frauen- und Mädchenfußball pushen kann, dass man auch selber gut existieren kann. Aber man muss schon auch realistisch sein, finde ich. Fußball ist in der Schweiz nicht die Nummer-1-Sportart vom Gefühl. Also die Stadien sind bei den Männern auch nicht ausverkauft.
Was ist denn die Nummer-1-Sportart?
Also erstmal so alle Wintersport. Ja, Wintersport und Eishockey auch. Und natürlich ist Fußball, hat einen richtig hohen Stellenwert, ne? Ich glaube auch die meisten Kinder in der Schweiz spielen Fußball. Aber man sieht es trotzdem, wenn man jetzt nur auf den Profifußball guckt, die Stadien sind nicht immer ausverkauft. Und das hättest du in Deutschland halt so gut wie gar nicht.
Bei welchem Verein konntest du am besten vom Sport leben?
Eigentlich war es dann am Ende bei allen recht ähnlich. Also bei Asa Tel Aviv war es ganz cool. Die haben wirklich alles möglich gemacht, ne? Dass ich da, weil ich konnte, ich hätte ja auch nicht parallel noch arbeiten können, aufgrund der Sprachbarriere. Und ja, ich hätte auf Englisch sprechen können, aber ich glaube, das wäre auch rein arbeitstechnisch und rechtlich gar nicht möglich gewesen. Ich bin quasi als Expertin ins Land gekommen und deswegen ging das dann. Also da habe ich wirklich nur Fußball gespielt. Und natürlich habe ich in Deutschland parallel noch arbeiten müssen und studiert. Also ich war ja eigentlich auch noch eine Vollzeitstudentin. Da würde ich sagen, habe ich am Anfang so gut wie gar nichts verdient. Und in der Schweiz war es dann auch fair, weil ich aber eben als Nationalspielerin dann auch mal einen anderen Status hatte in der Schweiz.
Und in Israel, wie viel hast du da verdient? Weißt du das noch?
Doch, das ist eine gute Frage, weil das es sind auch unterschiedliche Preise, die da halt, ne, für Miete etc. draufgehen. Also mein, wenn ich das jetzt mal so durchrechne, werden es wahrscheinlich so 2,5 netto gewesen sein. Die haben nämlich auch noch meine Wohnung bezahlt, beziehungsweise mein Zimmer. Ich hatte ein WG-Zimmer mit Studenten. oder bei Studenten. Ja, aber so ungefähr 2,5, glaube ich. Und damit bin ich sehr gut über die Runden gekommen.
Aber es ist jetzt nicht so, dass du dir in deiner Karriere ein schönes Polster schon mal erarbeiten konntest.
Ich bin schön mit null rausgegangen und keine Schulden. Ich hatte wenigstens keine Schulden. Ich sehe das Glas ja halb voll und nicht halb leer, ne?
Du bist aber ja eben auch noch aktuell Fußballerin, bist aber aus dem Profifußball raus.
Ja.
Bist jetzt eben bei St. Pauli. Warum hast du gesagt, damit höre ich jetzt auf? War es auch eine finanzielle Geschichte?
Nee. Das war mir eigentlich egal. Also klar, denkst du dann so mit Anfang 30, boah, die Mädels oder die Frauen so in meinem Alter, die verdienen jetzt alle schon ein bisschen mehr Geld, weil die einfach direkt nach dem Studium dann auch reingestartet sind in einen Job oder vielleicht sogar dann nach einer Ausbildung, ging alles schneller. Ich habe einfach meine Leidenschaft so lange durchgezogen, wie ich wollte. Bei mir war es aber eher das Thema, dass ich nicht mehr gefühlt habe, dass ich Profifußball spielen möchte. Diese ganzen täglichen Routinen, dieser Druck von außen, es hat mich einfach müde gemacht, sehr, sehr müde gemacht. Und dann kam halt noch hinzu, dass mein Vater eben sehr, sehr krank war und ich einfach noch die letzte Zeit gerne mit meinen Eltern verbringen wollte und mir dachte, ey, ich will einfach im Garten sitzen können und einen schönen Espresso mit meinem Vater trinken und am Walnussbaum sitzen, während er raucht und ich mich frage, warum er das tut und mich trotzdem darüber freuen, dass wir zusammen sind. Und das war auch der Grund, weshalb ich dann nach Hamburg gegangen bin. Aber natürlich, und da will ich jetzt auch lügen, hatte das noch den Grund, dass ich unbedingt zu St. Pauli wollte, weil St. Pauli ja schon irgendwo mein... Ne, ich war St. Pauli-Fan, habe ich immer gesagt. So, ich bin St. Pauli-Fan, weil alle anderen waren irgendwie bei uns HSV-Fans im Umkreis. Ich war St. Pauli-Fan, weil das war eher linkspolitisch. Da hat man sich für Minderheiten eingesetzt. Ich dachte immer, boah, St. Pauli steht für all das, wofür ich auch stehen will. Und ich will unbedingt nochmal dieses Trikot tragen. Dann gehe ich nochmal zu St. Pauli. Und warum spielen eigentlich die Frauen bei St. Pauli nicht in der Bundesliga? Das müssen wir ändern. Ne. Ja. Jetzt bin ich hier und ich spiele jetzt dann bald meine vierte Saison bei den St. Pauli Amateurinnen.
Ja, und irgendwann vielleicht auch wieder Bundesliga mit Paul. Ja. Wer weiß.
Ja, erstmal müssen wir die Regionalliga jetzt halten, die Klasse halten.
Wir gucken jetzt in unserer schönen Rubrik die Taschenkontrolle noch in deine Sporttasche, beziehungsweise in eine Tasche deiner Wahl. Ich habe gesagt, du kannst natürlich auch deine Fußball-Kommentatorin-Tasche mit deinen Notizen oder so fürs nächste Spiel mitbringen. Was hast du jetzt dabei? Welche Tasche dürfen wir jetzt kontrollieren?
Ich habe jetzt die Kommentatorin-Tasche dabei.
Okay.
Meine Fußballtasche will hier, also die würdet ihr durch eure Kopfhörer riechen. Das machen wir nicht.
Okay, dann gucken wir jetzt mal. Es ist eine schwarze Handtasche. Was hast du alles mit dabei?
Ist groß. Ich habe nie Handtaschen. Die habe ich extra für diesen Podcast gekauft. Ich habe immer nur Rucksäcke. Nee, ich habe eine, ich habe hier meine Tasche dabei. Muss ich das jetzt beschreiben, ne?
Ja, musst du jetzt beschreiben. Gut, das kannst du ja als Kommentatorin.
Dann kann ich euch ja auch vorenthalten, was da noch so für Müll drin liegt. Ich habe vorhin schon gesagt, das ist Müll, das ist authentisch. Ich habe ganz viele kleine Zettel mit irgendwelchen Notizen, die sind aber irrelevant. So, jetzt hole ich meinen Kalender raus. Ich habe hier einen Kalender, wo man ja immer Selbstreflexion betreiben kann. Der ist für mich sehr wichtig. Habe ich in letzter Zeit zu wenig gemacht, gebe ich zu. Ich mache den mal kurz auf, dann kannst du sehen. Es ist halt so ein Coaching-Teil. Ne? So Coaching-Teil, Monatsreviews, dann gibt es den Kalenderteil und dann gibt es so einen Jahresrückblick.
Und da schreibt man dann rein, wie fleißig man war oder auch nicht?
Nicht nur, wie fleißig man war, sondern, du bist jetzt ein Jahr weiter. Du hast erreicht, was du dir vorgenommen hast. Was siehst du um dich herum? Sei so präzise wie möglich.
Sowas musst du dann da reinschreiben oder hast du noch nicht ausgefüllt?
Nee, aber ich habe ja geschrieben, wo ich hin will.
Oh, was steht da? Kannst du uns da was vorlesen? Da sehe ich doch ein Mindmap.
Genau, also du hast so eine Mindmap. Ihr müsst euch das so vorstellen. Es ist ein Kreis in der Mitte und dann von da gehen dann gewisse Rubriken ab. Also Körper und Gesundheit, Familie und Beziehung, Gedanken und Emotionen, Kreativität, Inspiration, Finanzen, Materielles und Beruf und Weiterbildung. Ja, und wenn ich jetzt irgendwie hier mal gucke, dann zum Beispiel Familie und Beziehung, Hochzeit. Ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie, unterstütze zu Hause und Arvid, das ist mein Verlobter, und ich bauen uns weiter das auf, was wir uns vorgenommen haben und haben eine schöne Zeit und werden das uns belohnen mit einer Hochzeit.
Hast du auch schon? Oh, wie schön. Ja, ist das ja danke, dass du uns da auch so wirklich persönliche Einblicke gibst der Riesentasche.
So bin ich. Bin ein sehr, sehr offener Mensch. Aber ja, warte mal. Aber noch viel, viel wichtiger. Neben diesem tollen Kalender habe ich dann noch eine Coaching-Map. Das ist so ein Magnet. Teil. Ich mache jetzt.
Eine schwarze Mappe, die man jetzt wahrscheinlich öffnen kann, um dann mit Magneten da Zettelchen und Spieler und sowas zu positionieren.
Warte, hier, es ist so satisfying jetzt für manche
Ohren. ASMR.
Coach Football. So, und dann machst du es auf und dann hast du hier ganz viele Magneten.
Ach, witzig, ja. Also, es sieht aus wie eine Magnettafel, die so grün ist wie ein Fußballplatz. Und dann hast du da die Magneten mit den Spielern. Mhm. Die Spielerköpfe hast du auf die Magneten. Und dann 26. Mats.
Marcells. Genau. Ewoni, du. Ewoni, jetzt holst du die ganzen.
Ja, da darf ich mal. Ich hole. Ja, ja. So, dann haben wir hier Morato. Und dann steht da Morato. U23 Brasilien hast du auf dem Zettelchen nebendran geschrieben. Mhm. Macht heute sein Premier League Start 11 Debüt. Mhm. Das nächste kann ich nicht lesen. Irgendwas mit Benfica. Und 9 Einsätze immer eingewechselt. Ach, witzig. Ja, und dann hast du das, während du das Spiel kommentierst, quasi auf den Magneten, auf den Zettelchen alles vor dir und schiebst das so von links nach rechts, oder wie?
Genau, weil ich mich dann natürlich auch ein bisschen reinfuchsen musste. Was macht man, wie macht man's? Ich habe bei einigen Kollegen gesehen, dass sie sich das dann einfach aufschreiben auf den Zettel. Das war für mich aber dann keine gute Option, weil ich gemerkt habe, ich muss die Spieler irgendwie anfassen können. Das hört sich jetzt auch wieder so falsch an. Aber ich muss die irgendwie so verschieben können. Mhm. Und auch wenn sich Taktiken verändern, muss ich die verändern können. Ich kann nicht dann einfach das durchstreichen und dann irgendwie einen Spieler drüber schreiben. Ich muss das bewegen können. Und das dafür ist dieses Coachboard total klasse. Und ja, unterdessen habe ich jetzt nicht mehr bei jedem irgendwie ein Gesicht kleben, aber ich habe mir das eigentlich vorgenommen und will das auch weiterhin durchziehen, weil dadurch irgendwie die Spieler für mich noch einen Charakter behalten. Also meine Spielerkärtchen haben dann auch einen Charakter. Und ich will nicht, dass hier jetzt irgendwelche Zettel und irgendwelche Nummern sind, sondern ich möchte, dass sie auch ein Gesicht haben.
Und am Ende ist ja das Wichtigste einfach, dass ja wie früher in der Schule beim Auswendiglernen oder so, dass du alles im Kopf dann hast. Weil diese Zettelchen, das ist ja wie das mit Spickern früher, die schreibt man, damit man es hinterher dann wirklich irgendwie in der Birne hat. Wie bereitest du dich denn ansonsten für die Spiele vor, wenn du kommentierst? Du bist ja für einige Fernsehsender in den letzten Jahren im Einsatz gewesen, erst als Expertin eben, dann jetzt eben mittlerweile als Kommentatorin. Wie viele Wochen sitzt du da und überlegst, was schreibst du auf das Zettelchen?
Also das ist total unterschiedlich. Ich bin ja auch noch in der Ausbildung, kann man sagen. Ich habe jetzt meine zweite Saison halt durch. Und wenn man jetzt so in Ausbildungsjahren spricht, dann habe ich ja noch eins vor mir. Aber ich bin unterdessen so weit, dass ich in der Premier League, die ich jetzt 2 Jahre eben mache, nicht mehr so viel Vorbereitungszeit brauche wie vorher. Also ganz am Anfang, da habe ich noch gedacht, um Himmels Willen, wie soll man das denn durchstehen? Ich brauche eine Woche, um mich für ein Spiel vorzubereiten. Das kriege ich nicht hin, das halte ich nicht durch. Und dann hat mir Wolf Fuß, der mich da reingeholt hat in dieses ganze Konstrukt Kommentatorin sein, gesagt, Rachel, das wird alles einfacher. Je länger du das machst, je länger du arbeitest, ich meine, du wirst mir wahrscheinlich zustimmen als Radiomoderatorin und Podcasterin, je mehr man etwas macht, je mehr Routine man bekommt, desto einfacher wird's auch. Das kann ich definitiv auch hier unterschreiben, aber ich bin noch lange nicht da angelangt, wo andere sind, die schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich kommentieren. Ich würde aber behaupten, dass es auch damit zusammenhängt, wie kontinuierlich du kommentierst. Also ich bin ja oder ich habe das Privileg, jedes Wochenende kommentieren zu dürfen, bei Sky zum Beispiel. So, und dann bist du ja auch voll drin. Also du musst automatisch viel lesen zur Premier League. Du weißt einfach Bescheid. Du hast die Dinge im Hinterkopf. Dann weißt du, ah ja, da gab's doch noch das Interview von. Und dann kannst du da irgendwie auch aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn du aber dich auf ein Spiel vorbereitest, Beispiel, ich habe mich auf Club Brügge gegen Atletico Madrid vorbereitet, dann ist das schon nochmal eine andere Nummer, weil ich bin nicht in der belgischen Liga drin. Ich war auch nicht unbedingt in La Liga drin. Dann musst du da erstmal rein, dann musst du in das Team rein und dann musst du nochmal in die Champions League rein. Das ist dann schon nochmal anders. Und je nachdem, wie sehr du auf Lücke lernst, ist das dann nochmal unterschiedlich. Aber ich bin aktuell überhaupt nicht Team Lücke. Das war ich im Studium und auch in der Schule brutal. Aber ich merke, dass ich doch jetzt nun ein anderer Lerntyp geworden bin als vorher.
Natürlich auch, weil die Fußballfans, glaube ich, ungnädiger sind als der ein oder andere Bio- oder Mathelehrer. Also das merke ich ja eben auch beim Radio oder auch wenn, ich mache zum Beispiel fürs Fernsehen den Kommentar vom Düsseldorfer Rosenmontagszug in der ARD. Das ist schon, wenn man ein großes Publikum dann adressiert und da sind viele Menschen, die das sehr lieben, den Karneval haben wir gerade schon gehört, genauso wie eben den Fußball, dann sind die auch sehr, zu Recht auch oft, empfindsam Fehlern gegenüber. Ne? Das wird dann wenig toleriert. Hattest du da am Anfang große Angst, so, oh Gott, was passiert, wenn ich was Falsches mache? Macht man sich dann nochmal so doppelt Druck?
Auf jeden Fall. Also ich war super angespannt, weil mir auch bewusst war, okay, jetzt heißt es wieder erste Frauenstimme bei oder erste Frau im. Das hat mich schon unter Druck gesetzt, aber ich bin dann nicht jemand, der ans Versagen denkt, sondern eher diesen Druck zu Energie umwandelt oder in Energie umwandelt. Aber nichtsdestotrotz, das hat ewig gedauert, in meinem Empfinden ewig gedauert, bis ich das dann auch mal losgelassen habe. Am Anfang hat mich das ja total berührt, wenn mich irgendwie jemand dann kritisiert hat und auch dann so, ja, es war halt keine konstruktive Kritik oder auch keine, ich würde jetzt sagen, Meinung im Sinne von, ja, ich finde, die kommentiert jetzt einfach nicht gut oder ja, ich finde, die ist mir zu extrem, die redet die ganze Zeit über Taktik, das nervt, ich will nicht so viel über Taktik hören, die soll ab und zu mal irgendwie beschreiben, was da jetzt vonstatten geht, aber das reicht mir dann auch. Das ist dann eine Meinung oder auch irgendwie ja eine Vorliebe, aber wenn es dann halt in Richtung, boah, ich kann eine Frauenstimme nicht hören oder jetzt will mir noch eine Frau hier erklären, wie der Fußball läuft oder was. Jetzt nehmen uns die Frauen ja auch noch im Fußball weg. Dann ist das ja keine konstruktive Kritik. Dann geht's ja schon Richtung Sexismus und das hat mich dann schon irgendwie gestört. Weil ich so dachte, nee, ist das echt noch so krass? Ich bin noch gar nicht die erste Frau im Kommentieren. Aber das ist ja immer noch total crazy. Ich bin allerdings bisher noch sehr, sehr gut weggekommen. Also ich habe mit Kolleginnen gesprochen und man kriegt dann ja auch mit, ne, was andere Kolleginnen so über sich ergehen lassen müssen. Ich bin noch gut weggekommen. Aber in der kommenden Saison werde ich dann zweite Bundesliga kommentieren. Das kann ich hoffentlich schon vorwegnehmen, alles gut. Dann kann ich jetzt auch meinen Arbeitgeber unter Druck setzen. Ist leider schon raus. Und dann, oder ich habe Konferenz kommentiert jetzt auch. Da wird auch noch mal ein bisschen mehr Gegenwind kommen, ne? Je mehr deutsche Fans da jetzt reinhören, Premier League ist dann vielleicht ein bisschen nerdiger, dann wird's interessant. Mal gucken.
Wie gehst du mit solchen Kommentaren um, wenn dir so jemand schreibt, zum Beispiel auf Social Media oder so?
Ja, unterschiedlich. Es kommt bei mir auch total auf die Tagesform an. Mir wurde natürlich nahegelegt, das zu ignorieren. Mir wurde nahegelegt, mir das nicht zu Herzen zu nehmen.
Von wem wurde dir das nahegelegt? Also von Arbeitgebern oder von Freunden?
Arbeitgeber und Kollegen, Kolleginnen, die haben gesagt, ey, uns geht es genauso. Ich habe dann irgendwann, natürlich denkst du dann, okay, boah, kriegen die Männer auch solche Kommentare? Und dann habe ich mich mit unter anderem Yogi Hebel dann mal unterhalten. Er hat gesagt, du glaubst nicht, was ich für Kommentare bekomme. Also das ist manchmal richtig krass unter der Gürtellinie. Aber das gehört wohl offensichtlich zum Job dazu. So, ne? Ich bin unterdessen wirklich entspannter geworden. Ich weiß ja auch, jetzt kann ich das einordnen. Ist das jetzt so ein Kommentar oder ist das wirklich eine ernst gemeinte Kritik? Und ich möchte auch nochmal verdeutlichen, dass ich total Kritik, also ich bin dankbar für Kritik, aber die muss dann irgendwie auch Inhalt haben. Dann setze ich mich auch gerne damit auseinander. Ich würde aber sagen, ich bin entspannter geworden und ich bin auch besser geworden. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Ich war ja auch am Anfang nicht gut, aber wer ist denn bitte in den ersten Spielen gut? Also da war ich einfach nur froh, wenn ich nach 90 Minuten irgendwie die Sätze so gut wie es ging rausgekriegt habe und keine Spieler verwechselt habe, so, weil die Spieler verwechselt man nicht, weil man die nicht erkennt oder weil man die nicht, ne, sich nicht informiert hat, sondern weil man aufgeregt ist. Das ist halt der Grund gewesen, weshalb man vielleicht mal jemanden verwechselt. Aber Ich verwechsel so gut wie niemanden.
Passend tatsächlich dazu, was man sagt oder vielleicht dann auch irgendwann nicht mehr sagt als Kommentator oder Kommentatorin, haben wir auch noch eine Frage bekommen. Und zwar hat die Nele uns gefragt, was ist etwas, was du als Kommentatorin niemals sagen würdest? Irgendwelche Floskeln, wo du dir vorgenommen hast, die lasse ich weg. Zum Beispiel so was wie, woran hattet ihr gelegen?
Also erstmal, es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass man Witze über Namen macht. Das darf man wirklich nicht. Und das fällt mir ja so schwer. Also wenn jemand einen lustigen Namen hat, oh mein Gott, dann ist ja mein bodenloser Humor, der rattert das ja hier, ne? Ja, kannst du nicht machen. So, ne? Also jetzt ein Beispiel, das ist jetzt wirklich nicht witzig, aber mit Kevin Schade. So kannst du nicht machen.
Darfst
du
keine, nicht, nee. Hat dann Elva nicht nee, verwandelt? Nee, schade. Darfst,
nee, ja, genau. Nee. Genau das, ne? Nicht. Geht natürlich nicht. Oh. So, schade. Aber das, solche Sachen gehen halt nicht. Würde ich nie machen. Und ja, mir manchmal habe ich schon so ein, zwei Sprüche, die ich vielleicht bei meinen Freunden sagen würde oder beim etwas lockereren Kommentieren oder in einem Podcast, aber ganz bestimmt nicht live on air. Und mir sind schon ein, zwei Dinger rausgerutscht, wo mir dann gesagt wurde, das ist jetzt okay, aber das ist noch, also das ist jetzt fast grenzwertig. Und du musst auch nochmal unterscheiden zwischen Pay-TV kommentieren, wo Fußballfans sich wirklich auch das Abo kaufen und Fußballfans sind, und öffentlich-rechtliche. Das ist nochmal ein anderes Publikum. Da muss man dann auch wirklich vielleicht mal Leute anders mitnehmen, auch mal erklären, was ist denn eigentlich eine Viererkette? Jetzt, ne, man denkt dann ja, das muss ich ja jetzt nicht erklären. Dann denken die Leute auch, ich bin völlig bescheuert, wenn ich jetzt eine Viererkette hier erklären muss. Aber nee, das musst du, weil vielleicht guckt ja mal, keine Ahnung, Oma Hiltrud zu und die will jetzt heute Bayern gegen Wolfsburg gucken. Oh, dass ich Wolfsburg nehme, ist jetzt mies. Aber Bayern gegen, Stuttgart. So, und da musst du schon dann auch nochmal ein bisschen erklären, was da eigentlich gerade passiert. Aber ja, nee, was darf man sonst nicht sagen? Ja, Schimpfwörter, ne? Achtung, Achtung.
Fällt dir das schwer?
Mm.
Nicht zu fluchen?
Natürlich fällt mir das schwer. Also ich, da bin ich einfach, das meinte ich vorhin mit Vollassi. Manchmal bin ich ein kleiner Vollassi. Das fällt mir so schwer.
Vor allen Dingen hast du aber wirklich eine Riesenportion Humor. Habe ich auch online gesehen, als ich vor unserem Gespräch dich auch mal so ein bisschen bei YouTube gestalkt habe. Habe ich zum Beispiel einen Auftritt gefunden von vor ein paar Jahren. Mhm. Du als Comedian, Stand-Up-Comedy-Programm bei Nightwash, wo ja auch die ganz großen Comedians mal angefangen haben. Da standst du auf der Bühne und hast unter anderem über Vorurteile gegenüber Fußballerinnen gesprochen. Mhm.
Ja, ich habe einfach mal über mein Leben erzählt. Das schien mir am einfachsten.
Wie kam es dazu, dass du da auf der Bühne gelandet bist? Hast du eine Wette verloren oder dachtest du wirklich, ja, neues Standbein?
Nee, es war, ich war schon immer so ein Typ, ich habe alles ausprobiert, was ich wollte. Wenn mir irgendwas in den Kopf gekommen ist, habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Ich mach das mal. Und ich hatte eben einen Freund, oder ich habe einen Freund, der hat eine Show in Köln, und dessen Freund ist auch mit mir befreundet, und der meinte dann, hey, willst du nicht einfach mal Stand-Up-Comedy ausprobieren? Da habe ich gesagt, nein, oh Gott, ich stelle mir das so schlimm vor, da auf der Bühne zu stehen, dann so ein Programm da rauszuhauen, so zu tun, als wäre das gerade spontan, das übrigens dann auch 100 Mal zu machen, auf jeder anderen Bühne wieder, und unterschiedlichstes Publikum, ich hatte da wirklich Respekt vor. Und dann hat er gesagt, ist doch egal, mach das jetzt einmal und dann gucken wir mal, was wird.
Jetzt ist es halt auf YouTube.
Ja, jetzt auf YouTube. Nee, pass auf, das ist nicht auf YouTube. Mein erstes Mal ist nicht auf YouTube, Gott sei Dank. mein erstes Mal als Comedian auch nicht. Und das war wirklich, Gott, schlimm, das muss man wahrscheinlich rausschneiden. Und dann, ja.
Oh nein, wir müssen hier nicht zensieren.
Verdammt, oh nein. Okay, so und genau, da saß dann jemand von Nightwash drin. Im Publikum. Und dann sind die nämlich danach auf mich zugekommen und meinen so, wer bist du? Wo kommst du auf einmal her? Und wieso haben wir noch nie was von dir gehört? Dann habe ich gesagt, ach so, ja, weil es heute mein erstes Mal war. Und dann was? Nee, das kann nicht dein erstes Mal bleiben. Wir müssen da rein und kommen zum Nightwash Talent Award. Und wir können uns total gut vorstellen, dass du Comedian wirst und das auch als Beruf machst und. Und kurzzeitig habe ich das auch gefühlt und gedacht und hab dann mir so vorgestellt, okay, Caroline Kebekus, ich komme in dein Vorprogramm oder was auch immer. Und ich war, also Caro Kebekus, ne, war ich Riesenfan, die fand ich schon immer cool, wahrscheinlich, weil sie auch Kölnerin ist. Und die habe ich dann ja ganz kurz auch einmal kennenlernen dürfen und ihr ein Trikot überreichen dürfen.
In einer anderen Fernsehsendung.
So.
Das habe ich ja auch gefunden bei YouTube. Da hast du bei einem Format mitgemacht, wo die Jury erraten musste, ob ihr singen könnt oder nicht. Also
genau.
Du warst in so einer Glaskapsel, man hat deine Stimme nicht gehört und unter anderem Caro Kebekus und Teddy Teclebran mussten dann erraten, kann die Frau wohl singen oder nicht. Sie dachten bei dir, nur wie du performt hast, auf keinen Fall. Und dann ging aber da diese Glasglocke hoch und man hat dich gehört. Und du hast ja eine unglaublich tolle Stimme.
Also da habe ich eigentlich katastrophal performt, also die stimmenmäßig katastrophal performt. Ich habe ja auch einen schlimmen Song genommen extra. Egal, von Michael Wendler, darf man ja heute auch gar nicht mehr spielen. Aber den habe ich genommen und dann eben in meiner Art und Weise irgendwie performt. Und das war natürlich dann ganz cool. War schade, dass sie nicht gebuzzert haben, weil es dann eben nicht weiterging. Das Konzept der Show war, glaube ich, auch so ein bisschen wild und war natürlich einfach nur für Entertainment-Zwecke. Aber das war sehr cool, weil mir das auch so ein wenig dann diesen Medienweg im Fußball eröffnet hat. Das glaubt man gar nicht, aber wenn dann Senderchefs deinen Namen googeln und die sehen dann, oh, die ist eine Rampensau, beziehungsweise die hat ja gar keine Probleme damit, irgendwie reinzuspringen, naja, dann sehen die dich vielleicht auch potenziell als jemand, der eben auch unterhalten könnte im Fußball. Auf der anderen Seite gibt es aber dann auch welche, die sagen, das ist mir jetzt too much, dass sie ist einfach Klamauk und ist vielleicht nur Entertainerin, die kann nicht ernsthaft bleiben. Das habe ich auch schon oft gehört, ne?
Ich wollte gerade sagen, ist das was dir oft so ein bisschen unterstellt wird, dass du zu unseriös für das eine oder andere bist oder nicht professionell genug?
Ja, am Anfang war das auf jeden Fall ein Thema. Ich hatte, was habe ich denn da schon für Sprüche gehört? Dann kam irgendwie, gab einen, der zu mir meinte, der ist auch im Fußballbereich tätig. Ja, ich habe mit dem und dem gesprochen. Wir sind irgendwie auf dich gekommen, da haben wir gesagt, es wäre total passend, du hast keine Angst vor Kamera, du hast keine Angst vor Mikro, du kannst relativ frei reden und hast eine angenehme Stimme, aber kommentieren wäre wahrscheinlich nichts für dich, weil da müsstest du ja auch mal seriös sein und das kannst du ja nicht. Und da habe ich so gedacht, ach, ist das so? Dann zeige ich dir das mal. Und da war ich nämlich schon im Gespräch mit den anderen Senderchefs. Also deswegen, liebe Grüße. Die Person weiß ganz bestimmt, wen ich meine.
Aber ich merke auch gerade, das ist auch ein bisschen was dich antreibt. So,
meine Pupillen werden direkt größer.
Eine kritische Stimme, jemand, der dir was nicht zutraut, na, dann beweisen was.
Total,
ja, die Kebekus denkt, ich kann nicht singen, dann mach mal die Glasglocke hoch und dann zeige ich mal. Und also wirklich, ich fand es sehr beeindruckend, wie du da performt hast auf der Bühne. Und was mir aufgefallen ist, ist, egal wo du auftrittst, ob jetzt eben dann als Sängerin in dieser Show oder als Comedian auf der Bühne, überall sieht man und spürt man in jeder Faser deines Körpers, dass du natürlich den Fußball auch auf diese Bühne gerade hebst. Du hast entweder ein Trikot an oder du erzählst eben über deine Erfahrungen als Fußballerin.
Ja.
Also du gibst einfach dann dem Sport und den Sportlerinnen irgendwie auf eine ganz eigene Art und Weise nochmal so ein schönes Rampenlicht, was vielleicht ansonsten viel zu selten auf sie scheint.
Das stimmt, das habe ich noch gar nicht so betrachtet. Aber ich habe ganz lange auch immer gedacht, ich bin ja gar nicht so viel Fußballerin. Also ich definiere mich ja auch gar nicht über Fußball. Total lustig, weil ich habe mich total viel über Fußball definiert. Ich habe nur so viele Sachen parallel gemacht, weil ich dachte, es wäre wohl nicht verkehrt, auch unterschiedliche Standbeine noch irgendwie aufzubauen oder zu haben, vielleicht auch noch mal zu gucken, was mir sonst noch so Spaß macht. Aber es ist schon sehr auffällig, dass diese große Leidenschaft Fußball einfach bestehen bleibt und sich dann jetzt auch noch bis in meine Beziehung durchzieht, weil ich immer gesagt habe, ich werde auf gar keinen Fall jemals mit einem Fußballer zusammen sein. Und jetzt habe ich einen Torwarttrainer als zukünftigen. Überragend. Aber Torhüter und Linksverteidiger oder Verteidigerin sind ja eh, das passt perfekt.
Aber ich habe auch das Gefühl, ihr seid wirklich perfect match, denn dein Partner, dein Verlobter, den du in 2 Wochen heiraten wirst, Arvid Schenk, hat uns auch eine Audionachricht für dich mitgegeben. Aber mal rein.
Was hat er gemacht?
Audiobeweis.
Moin in die Runde und moin Rachi. Ich kann nur eine Anekdote erzählen, dass an einem unserer ersten Treffen du gesagt hast, dreh dich mal um und du fingst an, in der Küche zu singen. Das ist nur eine deiner unglaublichen Fähigkeiten, sei es malen, sei es singen, sei es Fußball spielen, sei es Sport machen, sei es diskutieren, sei es lieben, lachen und auch, ja, witzig sein. Diese Vielfalt inspiriert mich bei dir unglaublich. Ich glaube, das ist das, womit du andere Menschen begeistern kannst. Und so wie du in dieser Küche gesungen hast, so strahlst du in allen Fähigkeiten, die du mit dir bringst. Und es werden noch so, so viele kommen. Viel Spaß beim Podcast. Und ich freue mich auf die nächsten Wochen.
Oh Gott, was tut ihr mir hier an? Erst Tuva und dann setzt ihr hier noch Arvid oben drauf. Oh, ist er nicht toll? Ich heirate ihn. Er ist so toll.
Also ich kenne ihn nur von dieser Nachricht und musste schon heulen, als ich das im Zug gehört habe. Und dachte mir so, Gott, ist das süß. Ihr beide, also man merkt da richtig, ja, Match made for heaven oder out of heaven oder wie auch immer. Total süß. Und jetzt eben in 2 Wochen dann die große Hochzeit. Und das mit dem Singen, war das hier in dieser Küche, wo ich jetzt auch gerade sitze?
Ja.
Hast du hier so schön performt?
Ja.
Da musst du für uns eigentlich auch nochmal performen. Nein. Denn das habe ich auch noch bei YouTube. Und dann höre ich auch auf mit den Videobeweisen, die ich noch gefunden habe. Es gibt einen Song, den du als Leadsängerin zusammen mit der Schweizer Nationalmannschaft gemacht hast, 2017 für die EM. Jetzt haben wir ein rechtliches Problem, weil im Podcast darf man nicht einfach Musik abspielen.
Ja.
Aber wenn du den mal so leicht ansummen könntest, damit alle Hörerinnen und Hörer wissen, wie dieser Song klingt, das wäre doch ganz schön.
Ey, das ist jetzt aber, ich habe den ewig nicht mehr gehört. Ich weiß noch nicht mal mehr den Text. Warte.
United in Red heißt er.
Genau. Wie ging er? Der Refrain. We are united in red. United in red. Und dann ging es so. Oh, oh. Und das war ja das Team im Hintergrund. Und dann. We had a good start. Make it so hard. Und dann. We were together, da, 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 beating hard. Ich kenne aber den Text nicht mehr, merkt man gerade, ne?
Nee. Aber es ist auch ein guter Song. Also ich habe den so gehört, dachte mir so, ist auch, also du bist ein bisschen die Shakira unter den Fußballspielerinnen.
Ich bin eine richtige Shakira.
Das wäre also ein super internationaler Hit auch. Sieht auch so der Tom Perry Jones, der auf YouTube drunter kommentiert hat und schreibt, Rachel Rinas is possibly the best singer there is among professional footballers.
Thank you. Well,
du hast eine international Fanbase.
Ich, ja, vielleicht eines Tages, steht ja auch auf meiner Bucketlist, ich möchte gerne irgendwie nochmal eigene Musik aufnehmen.
Wirklich?
Ja, ich bin ja noch voll im Saft. Solange die Stimme noch funktioniert, dann kann ich ja irgendwann mal, ja, ich würde gerne was aufnehmen. Oder ich würde gerne synchronisieren, irgendwie einen Comic synchronisieren. Das gehört auch noch zu meinem Wunsch.
Es gab doch früher diese Anime-Serie, die Kickers. Vielleicht kann man das nochmal neu auflegen, dann mit einer Fußballmannschaft mit Frauen.
Ja, und dann, oder so ein Mixteam, ja. wo dann Jungs und Mädchen zusammen
und zocken. Du sprichst mit dabei.
Ja, ja gut, das machen wir. Ja.
Ich habe als nächstes für dich jetzt noch eine nächste Nachricht, nämlich von unserer letzten Gästin hier. Da habe ich Alina Dalaslan besucht in der letzten Folge. Die ist MMA-Kämpferin, Profi-Fighterin. Die ist wirklich unglaublich. Eine der bekanntesten aus Deutschland und bald aus der ganzen Welt. Und sie hat mir diese Frage hier für dich mitgegeben.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Wie ist es als Frau im Fußball? Weil ich weiß auch, dass es sehr viele Vorurteile gibt und dass viele so sind, Frauenfußball gucke ich nicht gerne und so. Und ja, wie sich das vielleicht auch gerade wandelt. Weil ich glaube, es ist gerade schon immer mehr in jeder Sportart, dass die Frauen mehr supported werden, mehr geschaut werden und ja, dass es einfach publiker wird, ob das bei ihr einfach genauso ist.
Ja, auf jeden Fall. Also was mich sehr freut, ist, dass der Frauenfußball aktuell oder auch, ich finde sie jetzt ganz gut auf den Punkt gebracht, generell Frauen im Sport mehr Sichtbarkeit bekommen. Das ist nicht nur wichtig, ich glaube, das ist auch richtig und irgendwann wird das dann auch zur Normalität werden. Im Moment muss man vielleicht noch eher einen Fokus drauf legen, noch mal ein bisschen mehr ziehen, ein bisschen mehr rausholen, weil man eben auch merkt, dass wenn man gewisse Positionen auch mit Frauen besetzen möchte, vielleicht gerade gar nicht so viel Auswahl da ist, weil sich viele das nicht zutrauen. Also das Thema, es gibt Frauen, das ist definitiv da und das ist definitiv vorhanden oder sie sind vorhanden. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es auch Arbeitgeber oder Arbeitgeberinnen gibt, die sagen, sie würden gerne Frauen mehr Fläche geben. Sie würden Frauen gerne die Möglichkeit geben, das und das und das zu werden. Aber sie finden sie einfach nicht. Und das war bei mir auch das Thema. Und deswegen zu der Frage, gibt es da mehr Sichtbarkeit, spüre ich das? Auf jeden Fall. Und ich wurde ja auch gefragt, willst du nicht Kommentatorin werden? Weil es gibt so wenige. Es gibt so wenig Frauenstimmen im Fußball. Und es war fast so, als würde man die eierlegende Wollmilchsau suchen mit, okay, wir brauchen eine, die eine Stimme hat, die dazu passt. Wir brauchen eine, die Fußballfachwissen hat. Wir brauchen eine, die reden kann, während sie denkt und andersrum. Wir brauchen eine, die vielleicht kein Problem damit hat, wenn Hassnachrichten kommen. Und dann brauchen wir noch eine, die vielleicht relativ resistent ist, im Männerbereich als Frauenstimme unterwegs zu sein und so weiter und so fort.
Die auch mutig ist einfach.
Genau.
Das ist es ja auch einfach, den Mumm haben, sich dahin zu stellen und das zu machen.
Genau. Also das hast du jetzt schön positiv formuliert. Ich weiß auch nicht, ich bin da so ein kleiner Pessimist. Aber ja, genau das. Und das ist dann super schwierig gewesen für viele Sender, glaube ich, weil das Thema Moderatorin, ich habe nur mit einem anderen Senderchef drüber gesprochen, es gibt viele Frauen, die sagen, ich will Moderatorin werden. Und wenn dann aber gesagt wird, okay, wir haben aber sehr viele Moderatorinnen, das wird schwierig, aber du hast auch eine tolle Stimme, willst du nicht Kommentatorin werden, sagen die direkt nein. Weil sie sich das nicht vorstellen können oder so großen Respekt davor haben. Und ich hoffe sehr, dass, und auch wenn das jetzt nicht direkt die Frage war, aber ich wandle die mal so ein bisschen um, in wird es denn vielleicht dann auch dadurch, durch diese Sichtbarkeit irgendwann mehr geben, mehr Frauen geben, mehr Mädchen geben, die sich dann auch trauen, Kommentatorin zu werden? Ich hoffe sehr. Also das wäre toll und wir haben ja öfter das Thema mit, ja, Ellenbogen raus und es kann nur die eine geben und super anstrengend, das Thema. Es wäre toll, wenn doch einfach auch Frauen ganz genauso besetzt werden wie dann Männer. Wir haben im Sender, glaube ich, keine Ahnung, wahrscheinlich so 40 Kommentatoren. Eine Frau ist doch dann Lachs, ob da jetzt dann 35 Männer und 5 Frauen oder 35 Frauen und 5 Männer. Wäre doch schön, wenn sich das so ein bisschen ausgleicht.
Was würdest du denn allen jungen Mädchen oder jungen Frauen raten, die eben gerade überlegen, in welchen Bereich soll ich gehen, die vielleicht selbst in den Profisport wollen oder eben auch in den Profisportjournalismus und sich aber nicht so ganz trauen? Was würdest du denen gerne sagen wollen?
Traut euch.
Macht es
einfach. Einfach ausprobieren. Also du kannst nie wissen, was dein Ding ist oder was eben auch nicht dein Ding ist, wenn du es nicht ausprobierst. Und ich hatte einfach das Glück, dass ich zwei Eltern hatte oder auch habe, die mir immer das Gefühl gegeben haben, dass ich alles kann, wenn ich es möchte. Und wenn ich früher gesagt habe, oh Mann, ich kann das nicht, dann wurde ich zur Seite genommen und mir wurde gesagt, also wenn, dann kannst du es noch nicht. Aber wenn du das willst, dann kannst du es üben und du kannst trainieren. Und irgendwann wirst du es können, wenn du es denn wirklich willst. Und das ist meiner Meinung nach auch so. Aber, und das ist auch voll okay, und da möchte ich vielleicht noch manchen den Druck nehmen, wenn ihr merkt, es ist vielleicht doch nicht so euer Ding, dann macht es nicht weiter. Dann brecht es ab. Dann findet was anderes, was euch Spaß macht. Aber geht am besten offen durch die Welt und traut es euch erstmal zu. Und sagt nicht, oh, ich glaube, das passt nicht zu mir, weil. Nein, sucht einfach Argumente, warum etwas zu euch passt. Dann ausprobieren, wenn es mal nicht läuft, trotzdem weitermachen. Und wenn ihr dann merkt, nee, ist doch nichts, dann könnt ihr aufhören.
Ich finde es gerade total spannend, wirklich, weil du mit deinem Weg, den du bisher gegangen bist, so wunderbar zeigst, was man alles kann, wenn man sich traut und wie es auch weitergehen kann, wenn man Dinge dann wiederum wieder lässt. Und einfach zu seinen Entscheidungen steht und mutig durch die Welt geht und sich aber auch nicht zu schade ist, auch mal was falsch zu machen oder sich auch mal zum Clown zu machen oder wie auch immer.
Keine es ist Fehler, einfach keine Entwicklung.
Spannend. Was würdest du denn für dich sagen, was du bisher aus dem Sport für dein Leben gelernt hast?
Also ganz speziell im Fußball oder im Teamsport lernst du eben Anpassungsfähigkeit. Und jemand wie ich, der jetzt ja, ich würde mich jetzt schon eher als extrovertiert und vielleicht auch als so ein Entertainer beschreiben, was im Team manchmal gut ankommt, manchmal aber auch nicht. Und manchmal muss man sich eben auch zurücknehmen. Dann geht es nicht darum, dass du im Rampenlicht stehst, sondern es geht dann wirklich mal ums Team. Und das habe ich im Fußball gelernt, sich zurückzunehmen, sich anzupassen, vielleicht auch mal zu akzeptieren, dass Menschen eine andere Meinung haben, das auszuhalten und trotzdem für etwas gemeinsam zu kämpfen oder einzustehen. Das habe ich definitiv im Fußball gelernt und da bin ich sehr dankbar für.
Bevor wir jetzt noch abschließend die alles entscheidende Frage, die immer zum Schluss kommt, stellen, nämlich du musst noch gleich einen Satz beenden, da frage ich dich dann, ohne Sport wäre mein Leben Punkt, Punkt, Punkt. Antwort kannst du dir jetzt schon überlegen. Währenddessen erkläre ich kurz, wen ich als nächstes besuche. In der nächsten Folge bin ich bei Emma Weiß zu Gast in Süddeutschland. Sie ist Freestyle-Skierin. Sie springt also über riesig hohe Rampen hoch in die Luft, dreht sich tausendmal gefühlt um sich selbst und kommt dann ganz entspannt natürlich, ganz locker, als wäre es das Leichteste der Welt wieder im Schnee auf mit ihren Skiern. Die ist unglaublich. Und für sie kannst du mir jetzt noch eine Frage mitgeben, die ich ihr dann stellen soll.
Okay. Also liebe Emma, wie schaffst du es, nicht komplett mit Schiss in der Buchse diese Rampe runterzufahren? Wie schaffst du es, so mutig zu sein und sicher zu sein, dass du am Ende wieder komplett und ganz auf den Boden aufkommst?
Die Frage nehmen wir mit und stellen sie in der nächsten Folge. Emma Weiß, dir jetzt erstmal tausend Dank, dass wir da sein durften. Es war wunderbar. Ich wünsche dir eine ganz tolle Hochzeit in zwei Wochen. Dann, du wirst ja wahrscheinlich bei Instagram ein Bild posten oder
mal
so.
Gucken.
Ne? Bist ja auch ein bisschen bei Insta.
Mal schauen.
Dann seht ihr vielleicht auch dieses wunderschöne Kleid, was ich gerade schon einmal sehen durfte.
Und ihr seht den wunderschönen Arvid. Den werde ich natürlich teilen.
Oh.
Da bin ich ganz stolz drauf.
Oh, ihr seid wirklich so süß. Also habt eine ganz, ganz tolle Zeit. Weiterhin eine ganz tolle Zukunft. Wir sind ganz gespannt, was du auch als nächstes, als erste Frau vielleicht wieder vollbringen wirst und wir werden es verfolgen. Jetzt brauchen wir erstmal von dir das Ende zu folgendem Satz. Ohne Sport wäre mein Leben
nicht so vollkommen, wie es gerade ist.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns sehr gerne ein Abo da oder eine Bewertung. Das wird uns extrem helfen, die Sportlerinnen, die wir euch vorstellen, noch sichtbarer zu machen. Wenn ihr Fragen oder Kritik habt, könnt ihr euch natürlich auch immer sehr gerne bei uns melden über Instagram sportschauf oder über sportschauf@sportschau.de. Zum Schluss gibt es wie immer noch eine Podcast-Empfehlung. Ihr kennt wahrscheinlich schon längst im Podcast All You Need Is Love aus Liebe zum Fußball von meinem sehr geschätzten Kollegen Arndt Zeigler. Da war Christina Rann zu Gast. Auch sie ist unter anderem Sportkommentatorin, so wie Rachel, die ihr eben bei mir kennengelernt habt. Und Christina hat mit Arndt auch über Role Models wie Monika Lierhaus und Dagmar Berghoff gesprochen und darüber, wie Christina früher als Kind einfach ihre eigenen Sendungen erfunden hat. Also hört mal rein in den Podcast All You Need Is Love. Den gibt's überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch bei ARD Sounds.